Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat sich 2024 neu aufgestellt mit Empfehlungen, die nicht nur Alex als unseren Ernährungsexperten ein Runzeln auf die Stirn zaubern, das haben wir letzte Woche schon gehört. Es gab jede Menge Kritik und man fragt sich natürlich, ob das auch alles wirklich im Sinne der Gesundheit ist oder ob das Thema Nachhaltigkeit zumindest von politischer Seite einen größeren Stellenwert bekommt. Darüber haben wir ja letzten Samstag schon gesprochen und wir wollen heute dieses spannende Thema noch einmal fortführen in Teil 2 unserer Doppelfolge. Und ich glaube, Alex, es wird nicht weniger spannend.
Nee, Thorsten, ich habe immer noch Puls. Also ich hatte jetzt eine Woche lang Puls. Nein, wir wollen ja auch nicht zu sehr gegen unsere tolle Deutsche Gesellschaft für Ernährung irgendwie wettern. Die machen auch nur ihren Job, ja, aber am Ende des Tages ist es halt wirklich so, dass ich mittlerweile leider das Gefühl habe, dass so viel Politik damit reinspielt in die Entscheidungen und für mich ist halt immer noch die Gesundheit der Menschen an erster Stelle und sorry, nicht der ökologische Fußabdruck. Das können einige Leute anders sehen, kann ich auch wirklich mit leben, aber ich finde, da muss man es auch kommunizieren, dass man sagt, hey, das und das wäre am gesündesten, das und das ist für unsere Umwelt am gesündesten und lasst uns probieren, einen Kompromiss zu finden, aber nicht die Richtlinien dahingehend anpassen und uns dafür ein gesundes Leben zu verweigern.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch heute kümmern wir uns nochmal um, ja, ich nenne es mal so ganz salopp, das Richtlinien-Upgrade der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und da wollen wir uns direkt mal um den ersten Punkt für heute kümmern. Das sind nämlich die Hülsenfrüchte und die Nüsse. Die zu futtern ist grundsätzlich super und positiv. Das empfehlen wir euch hier bei Gesund gefragt ja auch immer wieder. Ja, aber die Frage ist ja, steht das unbedingt auf dem täglichen Einkaufszettel des Durchschnittsbürgers? Vieles ist auch teurer geworden. Also gerade wenn man sich mal so eine Packung Nussmischung anguckt, da ist man ja locker flockig bei 3 bis 4 Euro, wenn es was Gutes ist. Wie schätzt du das ein, Alex?
Ja, erstmal finde ich die Zahlen super lustig. Also wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, steht dort ja, man soll täglich 25 Gramm Nüsse essen. Finde ich schon mal, ist eine ordentliche Hausnummer. Also kann man natürlich machen, finde ich persönlich, kann man auch über andere gesunde Öle erreichen. Also morgens vielleicht ein bisschen das Leinöl übers Müsli oder das gesunde Olivenöl, das extra native über einen Salat, finde ich, ist auch eine gute Quelle. Darüber kann man jetzt so ein bisschen streiten, aber naja, damit kann ich noch leben. Aber bei den Hülsenfrüchten ist wirklich die Empfehlung, Thorsten, rate mal, was die Empfehlung ist pro Tag, wie viel Hülsenfrüchte man essen soll.
Da muss ich jetzt so ein bisschen ins Blaue raten. Ich überlege gerade, was ich so futter am Tag. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht so 40 bis 50 Gramm.
Die Empfehlung ist weniger als 20 Gramm am Tag.
Ui, das ist aber sehr mager.
Sie sagen 125 Gramm die Woche.
Also bin ich mit den 40 bis 50, wäre ich ja dann Vorzeigeschüler, ne, wenn ich das schaffen würde.
Ja, also wirklich, das sind ja unter 20, die empfehlen. Das ist ja fast gar nichts. Und wenn ich mich jetzt frage, wir sollen uns mehr pflanzenbasiert ernähren. Jeder, der die erste Folge gehört hat, wenn nicht, gerne nochmal von letzter Woche reinhören. Wie soll ich denn dann auf meine hochwertigen pflanzlichen Proteine kommen? Wie soll denn das funktionieren? Also ganz ehrlich, es gibt super viele Studien, die auch gemacht wurden, wo man täglich einen Verzehr von 100 Gramm Hülsenfrüchte hatte. Und das einen super tollen Effekt hatte, zum Beispiel auf den Cholesterinspiegel und ähnliche Aspekte. Warum sollte man das tun, so eine Minimenge? Ich bin ein totaler Hülsenfrüchte-Fan. Natürlich muss ich davon am Tag nicht 200 Gramm essen und mein Magen dreht sich auf links. Aber ich kann davon locker 50, 60 Gramm am Tag essen. Ist gar kein Problem. Warum sollte man das verweigern? Es gibt nichts Besseres, als dadurch die natürlichen, wirklich sehr, sehr guten Ballaststoffe, Proteinquellen und Co. dem Körper zu geben. Also diese Menge habe ich bis jetzt nicht verstanden, warum die so mini ist.
Wir haben ja letzte Woche auch schon gestaunt, als es darum geht, wie viel Eier man pro Woche essen darf. Da war ist ja die aktuelle Empfehlung ein Ei pro Woche, wo ich ja auch erstmal so ein bisschen zusammengezuckt bin, denn andere Gesundheitsstudien, du sagst ja auch, es ist kein Problem, jeden Tag ein Ei zu essen. Und drum würde ich jetzt mal gerade auf den Proteinbedarf schauen, Alex. Klar, wir wissen jetzt, der Fokus laut der neuen Richtlinien, der geht eher so in Richtung pflanzlich basierte Ernährung, aber können denn Eiweißquellen wie die Hülsenfrüchte, die Nüsse, den Bedarf an diesen ja lebenswichtigen Aminosäuren genauso gut decken wie jetzt die tierischen Quellen oder muss ich da wirklich Unmengen futtern, um auf das empfohlene Maß zu kommen?
Ja, das, was dabei wichtig ist und was man auch wirklich verstehen muss, natürlich sind tierische Proteine unseren Proteinen wesentlich näher, vom Profil her der Aminosäuren, also der Bestandteile der Proteine. Weil was nämlich dabei ganz wichtig ist, ich schätze, Thorsten, du isst ja bestimmt regelmäßig Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse, oder?
Auf jeden Fall, da bin ich dabei. Mag ich auch sehr gerne, also fällt mir auch gar nicht schwer.
Genau, aber isst du zum Beispiel auch Quinoa, Amaranth und Buchweizen?
Nö.
Dachte ich mir. Aber was halt wichtig ist, es gibt natürlich unvollständige pflanzliche Proteine, weil dort nicht alle Aminosäuren drin sind. Das ist nämlich zum Beispiel bei Getreide, Hülsenfrüchten oder Nüssen der Fall. Die ein wirklich perfektes Aminosäureprofil haben, ist zum Beispiel bei Quinoa, bei Amaranth, bei Buchweizen, bei so klassischem Pseudogetreide, bei denen das der Fall ist, bei Tempeh, bei Edamame. Also du müsstest halt auch anfangen, solche Sachen zu essen. Das isst aber fast niemand in Deutschland. Bedeutet, es wird halt dann super schwer, die Proteine zu bekommen, die ich halt sonst nur in Fleisch habe. Das heißt, ich muss mich halt wirklich damit auseinandersetzen, welche pflanzlichen Proteine ich meinem Körper zuführe, wenn das auf einmal 70-75% der Ernährung pflanzlich sein sollen. Weil ganz ehrlich, dann sind ja auch automatisch nur noch 25% tierischen Ursprungs meiner Proteine wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen mehr, weil die tierischen Produkte ein bisschen mehr haben an Proteinen, aber trotzdem wird es ja dann schwer, darauf zu kommen. Also da muss man sich dann wirklich gut mit auseinandersetzen, damit man dort keinen Mangel hat.
Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, dass dieser politische Einfluss sehr groß zu sein scheint, jetzt im Rahmen dieser Neuregelungen, weil der ökologische Aspekt eben auch sehr betont wird. Da kann man natürlich jetzt ganz kritisch hinterfragen, ist es überhaupt die Aufgabe der DGE, Ernährungsempfehlungen primär auf Basis dieser Nachhaltigkeit zu machen und nicht auf Basis der Gesundheit? Also ich meine, das ist ja eigentlich, wie du es ja gerade auch gesagt hast, die Priorität oder sollte die Priorität sein.
Ja, also ich finde ja persönlich, Ernährung kommt vor Supplement, Supplement kommt vor Medikament. So, und jetzt stell mal vor, du bist beim Arzt und da sagt jemand, oh, Herr Slegers, dieses Medikament, das wäre genau ihr, das wäre perfekt. Aber der ökologische Fußabdruck von dem anderen Medikament hier ist viel besser, ich gebe Ihnen das. Das wirkt aber nicht so toll. Also da wird sich doch jeder in den Kopf fassen und würde sagen, nee, gib mir bitte das andere, ich will doch schnell gesund werden. Und ich finde, dasselbe ist es auch bei der Ernährung. Unser erstes Ziel sollte es doch sein, in der Gesellschaft über eine gesunde Ernährung mit allem versorgt zu sein. Ordentlich vorzusorgen, dass wir eine möglichst geringe Krebsquote haben, dass wir möglichst wenig Diabetes Typ 2 haben, dass wir wenig Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Das sollte doch eigentlich unsere Priorität sein. Und sorry, wenn der ökologische Fußabdruck dabei nicht im Fokus steht, dann ist das leider einfach so. Mir geht es erstmal darum, dass wir als Menschen gesund sind. Und dann können wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das ökologisch besser gestalten können. Und das ist das, was mich hauptsächlich daran stört an dieser Richtlinie, dass halt dieser ökologische Aspekt damit reingebracht wird, aber nicht erklärt wird, sondern er wird einfach vorausgesetzt mit, das ist eine gute Idee, ist beispielhaft das eine Ei pro Woche, aber sich nicht darüber zu unterhalten, ey, eigentlich wäre das und das gesund, aber wir haben jetzt die und die Empfehlung, wir halten das für eine schlaue Idee aus ökologischen Gesichtsgründen. Aber das ist mir leider zu sehr daran orientiert, was nachhaltig ist und zu wenig an unserer Gesundheit orientiert.
Wir sprechen hier im Podcast ja auch ganz oft darüber, wie wichtig es für eine ausgewogene Ernährung ist, dass wir auf die saisonale, auf die regionale Ernährung achten, also auf Lebensmittel, die möglichst frisch, ohne langen Transportweg zu uns in die Supermärkte und schließlich auf den Tisch kommen. Wenn ich mir jetzt so ein bisschen diese neuen Richtlinien anschaue, Alex, frage ich mich gerade, warum wird da nicht so ein bisschen expliziter drauf eingegangen? Denn ich meine, diese saisonale und regionale Ernährung, sei es jetzt vom Landwirt nebenan oder ja, Hauptsache es kommt nicht allzu weit weg aus China oder Übersee oder sonst wo, das hat ja viele Vorteile, eben nicht nur gesundheitlich, sondern eben auch ökologisch. Aber das wird irgendwie nicht so deutlich, finde ich.
Ja, endlich sagt's mal jemand. Natürlich wird das da so grob drin erwähnt. Da wird natürlich gesagt, ja, kauft mal regional und so weiter ein. Aber jetzt erstmal nur mal grobe Hausnummer, Thorsten. Was meinst du, wie viel Prozent unserer Hülsenfrüchte aus dem Ausland kommen, die so bei uns in Deutschland im Supermarkt liegen?
Wenn du so fragst, sind es garantiert total viele. Ich sag 70%.
Nein, noch mehr.
Nein.
Ja. Und das denken ja viele nicht.
90.
Genau, 90% unserer Hülsenfrüchte kommen aus dem Ausland.
Krass.
Und was meinst du, wie viel Obst aus dem Ausland kommt?
Definitiv auch super viel. Da sage ich jetzt mal 80.
Ja, perfekt, richtig geraten. Genau, ungefähr so sagt 82% unseres Obstes kommt aus dem Ausland. Also, dieser ganze ökologische Gedanke, den finde ich ja auch gut. Ich habe auch das Thema der Nachhaltigkeit verstanden. Ich sträube mich ja nicht dagegen. Aber das, was wichtig ist, egal wo ich bin, ich müsste eigentlich darauf achten, und das finde ich viel wichtiger, wenn wir das Ganze unterstützen wollen, dann auch mehr Kennzeichnungspflicht zu haben, dass da wirklich eine Länderflagge draufgeklebt wird, wo Deutschland draufklebt. dann wüsste ich so automatisch, okay, das ist ein heimischer Anbau. Natürlich kann ich auch jeden verstehen, mache ich doch auch, ich esse auch regelmäßig Bananen. Ich weiß auch, dass die keiner hier in Deutschland angebaut hat. Aber bei vielen anderen Lebensmitteln, von denen ich vielleicht denke, sie kommen aus Deutschland, kommen dann aber gar nicht aus Deutschland, weil sie theoretisch auch in Deutschland verfügbar wären. Da müsste ich dann halt wirklich drauf achten. Und es macht viel mehr Sinn, meines Erachtens, wenn ich sage, hey, ich gehe auf den Wochenmarkt, ich kaufe das gesunde Biohähnchen vom Bauernhof nebenan, ich kaufe die regionalen, saisonalen Geschichten und dann kaufe ich mir trotzdem gerne meine Bananen dazu, anstatt dass so etwas hintenrum schön geredet wird. Weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt zum Beispiel auch in einem Statement, ja, wer sich pflanzenbasiert ernährt und auf viele Hülsenfrüchte zurückgreift, wird garantiert etwas für die Umwelt tun. Nein, sorry, ist Bullshit, muss man wirklich mal so sagen. Es passiert erst dann, wenn du die richtigen Hülsenfrüchte kaufst und nicht wie 90%. Und dann muss ich halt leider wirklich die Verpackung umdrehen. Und dann will ich lieber, dass einer ein Stück Hähnchen kauft um die Ecke. Natürlich verbraucht Hähnchen mehr Wasser als jegliche Form von Pflanze, die ich irgendwie züchte. Aber wenn es einen CO2-Fußabdruck hat, weil das aus sonst was vom Land angeflogen kommt, ja, habe ich davon halt nicht wirklich was. Deshalb, Leute, ganz ehrlich, achtet einfach darauf, woher das Zeug kommt. Dann habt ihr garantiert viel, viel mehr für die Umwelt getan, anstatt auf irgendwas Bestimmtes irgendwie zu verzichten.
Ich würde jetzt gerne mal die Glaskugel auspacken, um so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich weiß ja nicht, ob es ansatzweise schon Studien gibt. Normalerweise braucht das ja immer ein bisschen, um verlässliche Studien zu bekommen. Aber gibt es denn schon so eine Vorausahnung zumindest, Alex, was diese ja erneuerten Ernährungsempfehlungen langfristig für die Gesundheit bedeuten? Also vor allen Dingen natürlich im Vergleich zu den alten Richtlinien der DGE.
Ja, also das, was man weiß, man hat ja auch schon Simulationen gemacht und Modellstudien, um so ein paar Einschätzungen zu haben. Das heißt, eine pflanzenbetonte Ernährung, wenn man es wirklich schafft, auf so über 70% pflanzenbasierte Ernährung zu kommen, das garantiert Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 um mindestens 25% zurückgehen. Das ist auch einfach ein Fakt. Wir Deutschen, wir wissen ja auch, dass wir viel zu viel Fleisch und tierische Produkte essen. Das ist auch einfach so. Ich persönlich finde, das ist leider viel zu oft der Gedanke von zu verarbeiteten Geschichten, sowas wie Wurstwaren und ähnliches, weniger auf das klassische Biohähnchen um die Ecke. Aber natürlich ist das wesentlich gesünder. Wir brauchen nicht darüber streiten oder diskutieren, dass eine pflanzenbasierte Ernährung uns Deutschen wesentlich besser tun würde, als es aktuell unsere extrem fleischlastige Ernährung ist. Das ist definitiv der Fall. Man sollte sich halt nur mit ein bisschen damit auseinandersetzen, woher kommt das Ganze und wie wurde es verarbeitet. Aber ansonsten stimme ich da erstmal komplett drüber ein, dass eine etwas mehr pflanzenbasierte Ernährung, als wir es aktuell tun, bestimmt der richtige Weg ist.
Also ich würde mal sagen, so grob zusammengefasst bis hierhin kann man sagen, es sind Standardempfehlungen, ne, die sich so ein bisschen mit dem Durchschnitt beschäftigen, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber ich frage mich gerade auch, was ist so mit den individuellen Bedürfnissen? Also Alter, Geschlecht, Aktivitätslevel. Bin ich ein sportlicher Mensch? Bin ich eher Couchpotato und lümmel auf dem Sofa rum vor Netflix? Oder ja, was ist mit gewissen gesundheitlichen Problemen? Also wie werden die berücksichtigt? Das heißt, im Endeffekt müsste sich ja jeder Einzelne viel intensiver damit beschäftigen, wenn er zumindest sicher sein will, okay, ich muss mal gucken, das ist Standard, aber für mich gilt bestimmt oder vielleicht was anderes.
Ja, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt von sich selber, dass die Empfehlungen sind für das Alter von 18 bis 65. Damit klammern sie natürlich bewusst Kinder als auch Senioren aus. Aber ist auch logisch, du musst ja irgendwie probieren, eine halbwegs passende Richtlinie hinzubasteln. Sobald du 1000 Ausnahmen reinpackst, wird es natürlich schwierig. Aber klar, hast du halt immer gewisse Zielgruppen wie den Sportler, wie Schwangere, Stillende, Menschen mit gewissen Erkrankungen, wo man halt schon darauf achten sollte, dass es dort eventuell einen gewissen Mehrbedarf gibt. Das ist, glaube ich, auch klar. Da mache ich aber der DGE erstmal gar keinen Vorwurf, dass es irgendwie eine Form von ja Einschränkung gibt, dass es nicht für jeden passt. Also für jeden kann es da auch nochmal einen zusätzlichen Mehrbedarf geben und logischerweise macht einer mehr Sport, wird er garantiert 20-30% mehr Mikronährstoffe brauchen, wie Eisen, Kalzium oder ähnliches. Was mir aber dabei wichtig ist, und ich glaube, das fällt so ein bisschen unter den Tisch, für mich persönlich wird diese Form von DGE-Empfehlung schwierig, um zum Beispiel jetzt für mich auf den ausreichenden Proteinbedarf zu kommen. Ich weiß, dass viele Deutsche, die super viel Wurstwaren essen, garantiert zu viel Proteine zu sich nehmen. Aber für den Otto Normalo, der wirklich probiert, das umzusetzen, und ich habe das mal beispielhaft eingetippt in meine Food-App und habe da extra mal so einen Tag durchgespielt, habe extra eingetippt, okay, ich esse jetzt nur 40 Gramm Hühnchen und ich esse so und so viel Milchprodukte. Ich habe mich genau daran gehalten, ich war noch locker 20-30% unter dem Eiweißbedarf, den ich eigentlich hätte. Und ich finde, dann wird es halt schwer, wenn ich das so stark restriktiv halte, und wo dann ganz viele vielleicht zu Hause sitzen und sagen, oh, ich esse doch aber eigentlich gerne mein Frühstücksei, dann hätte ich schon meinen Proteinbedarf. Und jetzt muss er sich noch irgendeine pflanzliche Quelle suchen. Also ich finde, dann wird es halt schwer. Und das ist für mich so ein bisschen das Komplizierte an diesen neuen Richtlinien, dass sie nicht so unbedingt für den körperlich aktiven Menschen vielleicht optimal sind, weil der garantiert einen relativ hohen Verbrauch hat. Und dann wird es halt schwer, mit dieser Menge von pflanzenbasierter Ernährung das auch alles auf die Reihe zu kriegen, ohne etwas zu supplementieren.
Du hast letzte Woche in dem ersten Teil unserer Doppelfolge so schön gesagt, du machst dir deine eigenen 10 Ernährungsregeln unabhängig von der DGE, beziehungsweise optimierst die ein wenig für dich, für uns und für unsere Community, finde ich gut. Letzte Woche gab es eben schon die ersten 5 Tipps und jetzt schauen wir in Folge 2 unserer DGE-Special-Folge auf die nächsten 5 Empfehlungen, die 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, ich mache jetzt einfach meine 10 Regeln der DGE neu im Alex-Style fortgesetzt. Tipp Nummer 1. Hülsenfrüchte und Nüsse. Nüsse mit den 20, 25 Gramm am Tag, ja, kann man gut finden. Finde ich erstmal vollkommen okay, wenn es gesunde Nüsse sind und nicht irgendein Studentenfuttermix, gar kein Ding. Aber bei den Hülsenfrüchten, 20 Gramm am Tag, Leute, viel zu wenig. Gern doppelte, dreifache Menge, 40, 50 Gramm. Dementsprechend finde ich viel, viel besser. Super Proteinquelle, super Ballaststoffquelle, deshalb gerne wesentlich mehr davon. Tipp Nummer 2. Pflanzliche Ernährung und Proteinbedarf. Ja, finde ich gut und schön. Greift aber unbedingt auch mal auf das Pseudogetreide zurück, wie zum Beispiel Quinoa, Amaranth, Buchweizen. Die haben einfach ein super Aminosäureprofil. Und wenn das nicht der Fall sein sollte oder geschmacklich euch nicht zutrifft, noch ein kleiner Lifehack. Probiert bitte pflanzliche und tierische Proteine zu mischen, weil dadurch habt ihr ein super Aminosäureprofil, weil sich das quasi ergänzt. Deshalb wäre das nochmal so ein kleiner Geheimtipp. Dann zum Beispiel zu dem Hühnchen noch die Kartoffeln oder die Hülsenfrüchte dazu, dann wird sich das Ganze super ergänzen bei euch. Tipp Nummer 3, Klima. Ich kann das natürlich verstehen, dass die Rettung von unserem Klima ein wichtiger Punkt ist, aber das erreiche ich halt nicht, indem ich irgendwelche gewissen Lebensmittel automatisch weglasse, denn ich habe ja gar nichts dagegen, wenn jemand seine Banane kauft und die isst, sondern ich sollte viel lieber eher darauf achten, woher kommt denn das ganze Obst und Gemüse, was ich esse? Weil wirklich 80-90% aus dem Ausland kommt. Also probiert lieber mal zum Wochenmarkt zu gehen oder im Supermarkt darauf zu achten, wo die Lebensmittel kommen. Ihr werdet garantiert, wenn euch dieser Nachhaltigkeitsgedanke wichtig ist, dadurch viel, viel mehr erreichen, was den CO2-Fußabdruck angeht, als jetzt auf gewisse Lebensmittel überhaupt in Gänze zu verzichten. Tipp Nummer 4. Ganz entscheidend, behaltet bitte eure persönlichen Nährstoffe im Blick. Das heißt, bei einer pflanzenbasierten Ernährung kann es natürlich sein, dass ich eventuell Vitamin B12, Eisen, Zink nicht unbedingt in dem Maße dem Körper zuführe, wie ich es wirklich brauche. Deshalb achtet darauf, auf die ganzen Hülsenfrüchte, auf die Nüsse, auf Vollkornprodukte, finde ich auch alles gut. Oder ansonsten zur Not dann das Ganze über Supplements noch zu ergänzen, bevor ihr dauerhaft, bloß weil ihr gerne euch vegetarisch ernähren möchtet oder vegan, was ich aus ethischen Gründen komplett verstehen könnte, dann vielleicht nicht euren Bedarf erreicht. Und als letzter Tipp nochmal so eine kleine, ich nenne es mal Stellungnahme von mir. Ich kann total den Gedanken der DGE verstehen und ich kann auch das Politikum dahinter verstehen. Ich finde das auch total gut, dass man sich mehr pflanzenbasiert ernähren soll, aber für mich hat leider die DGE ihre Richtlinien verschlimmbessert, weil sie weggegangen sind von einem gesundheitsorientierten Gedanken hin zu einem Nachhaltigkeitsgedanken. Den finde ich gut, aber für mich persönlich sind die neuen Regeln schlechter als die alten und deshalb macht für euch eure eigenen Regeln das, was euch gut tut. Setzt euch mit Ernährung auseinander. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerade auf die heutige Folge, ich kann verstehen, dass das total kontrovers bestimmt gesehen wird, schreibt uns gerne, lasst euch davon nicht verunsichern, genießt euer Essen und dann seid ihr garantiert auf dem richtigen Weg.
Ein ganz klares Statement von Ernährungsexperte und Personal Trainer Alexander Nicolai. Ja, gutes Stichwort mit dem Schreiben, Alex, denn ihr könnt uns sehr gerne und ihr dürft uns und ihr sollt uns bitte bei Instagram folgen. Podcast Gesund gefragt heißen wir da und unsere Community wächst stetig und jetzt sogar im neuen Style, denn wenn ihr öfter mal bei Insta unterwegs seid, dann habt ihr ja gesehen, die Kacheln sind größer geworden im Feed, es passt noch mehr Info drauf. Ich find's gut, es ist übersichtlicher. Schaut mal rein und ganz, ganz wichtig, folgt uns, wenn ihr uns auch Nachrichten schreiben wollt, denn wenn ihr uns folgt, dann landen eure Nachrichten auch bei uns im Hauptordner und dann kann Alex auch ganz gezielt auf eure speziellen Nachfragen antworten. Also klickt mal rein, Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ansonsten gibt es nächste Woche eine brandneue Folge. Gesund gefragt. Bis dahin, haltet euch an Alex' Regeln und bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.